ich war damals wirklich so, was meint er jetzt? Ich habe ihn einfach nicht verstanden. Und so zu sagen, diese verbale Kommunikation ist ganz in der Anfangszeit, es ist gar nicht so wichtig. Nimm ihn an der Hand, schau, dass er nicht davonläuft, sei stark. Vielleicht das würde ich mir zurufen. Passt schon, du machst es eh ganz gut.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Ich sitze hier mit Reinhold heute in Radegund. Hallo.
Hallo. Guten Morgen, kann man fast noch sagen.
Ja, es ist ein wunderschöner Morgen hier oben mit dem Blick über Graz, mit dem Blick hinter uns auf den Schöckl. Und wir sprechen heute darüber, was dein Leben ist, ja, also was du für ein Elternteil bist. Mhm. Erzähl doch mal etwas von deinem Alltag. Wie ist dein Tag heute gestartet und wie läuft für dich ein typischer Tag ab?
Also ein typischer Tag, ja. Ich habe zwei minderjährige Töchter. Ich habe eine gerade 19-jährige Tochter und ich habe dann noch einen erwachsenen Sohn in Wien. Und die halbe Woche sind die Kinder bei mir. Die halbe Woche bei der Mama, auch in St. Radegund. Und heute war die Schulfahrt angesagt und nachher gibt es noch einen Zahnarzttermin und Aufgaben machen und so weiter. Also heute habe ich dienstfrei, ein ganz üblicher Tag, ein ganz normaler Tag heute mal, allerdings halt ein Ferientag mit Interview.
In der Steiermark gibt es mittlerweile mehr als 500 eingetragene Pflegefamilien. Dabei können nicht nur verheiratete Paare, sondern auch Alleinstehende oder Paare in eingetragenen Partnerschaften zu einer Pflegefamilie werden, da es in Österreich nicht nur eine Pflegeform gibt. Dafür absolvieren die Interessenten zuerst ein Vorbereitungsseminar und bestreiten anschließend ein Bewilligungsverfahren. 10.000 Kinder erhalten innerhalb eines Jahres Betreuung aus einer steirischen Pflegeeinrichtung. 900 davon leben kurz- oder langfristig bei Pflegefamilien.
Wir haben drei Pflegekinder und eine Adoptivtochter. Der Älteste ist jetzt 32 Jahre alt, Cäsar. Der kam an sich so zu uns. Sein Vater ist mein Cousin, sein leiblicher Vater. Und das war ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, der Vater. Und der ist dann irgendwann einmal geflüchtet aus Österreich und ist in Südostasien gelandet. Und da hat er drei Kinder bekommen und einer davon ist der Cäsar. Und leider ist mein Cousin erschossen worden und der Cäsar ist im Alter zwischen 7 und 9 verschwunden und gesucht worden, aber nicht gefunden worden. Und dann mit 9 Jahren ist er wirklich aufgetaucht. Und meine Frau und ich haben damals gesagt, wenn er gefunden wird, kann er zu uns kommen, falls sich das ergibt. Die Chance war eigentlich sehr gering und wirklich, dann kam ein Anruf 2001. Er ist gefunden worden. Ich wollte ihn abholen, aber das ging gar nicht mehr. Nein, der ist so wuselig. Der Botschafter hat gesagt, sie setzen ihn sofort ins Flugzeug und schicken ihn sofort zu uns. Und so hatten wir von heute auf morgen dann einen Pflegesohn. Und so nur kurz die Geschichte anklingen lassen. Dann 2006 ist unsere Adoptivtochter zu uns gekommen, die in Kambodscha geboren war. Und ja, kann ich nachher noch mehr dazu erzählen. Und 2009 und 2011 kamen noch zwei Pflegetöchter zu uns. Und ja, wie das Leben so spielt. Zuerst waren wir in Graz, dann sind wir nach St. Radegund gezogen, haben dort auch weil es uns taugt und damit die Kinder da halt eher als Landkinder aufwachsen können, haben unser Haus in Graz verkauft. Und ja, war immer schön hier, Dann kam die Scheidung. Wir verstehen uns Gott sei Dank ganz gut. Und so sind jetzt unsere Lebenswelten so, dass wir die halbe Woche sind die Kinder bei der Mama und die halbe Woche bei mir.
Mhm. Wir kommen gleich nochmal auf dich zurück, aber vielleicht ganz kurz, um die Situation ein bisschen besser einzuschätzen. Das heißt, deine erwachsenen Kinder leben trotzdem auch bei dir die Hälfte der Woche? Oder sind die ausgezogen?
Nein, die erwachsene Tochter ist schon ausgezogen. Mhm. Die hat eine Wohnung in St. Radegund auch. Die lebt arbeitet als Kinderbetreuerin. Und mein Sohn ist schon länger weg. Der lebt in Wien. Betreut von Jugend am Werk, wohnbetreut. Hat bislang, wie soll ich sagen, er hat es gut geschafft, nicht drogensüchtig zu sein und nicht im Gefängnis zu landen. Und er hat es nicht geschafft, einen Job zu kriegen, der funktioniert. Also er hat sehr oft als Hilfskoch versucht in diversen Restaurants, weil er so von seinen Fertigkeiten sehr gut Gemüse schnipseln kann und auch er kocht ganz gut. Aber es funktioniert dann nicht. Also wenn der Chef ihm was aufträgt, das er tun soll, dann empfindet er das als Beleidigung und hängt seine Kochgewand auf den Nagel und geht wieder. Und ja, er hat viel mitgemacht. Zwischen 7 und 9 hat er alleine gelebt auf der Straße in Manila. Er ist Weltmeister im Überleben, aber im bürgerlichen Leben ist er nicht Weltmeister, sage ich mal.
Ja. Ja, unser System ist eben nicht für alle gemacht.
Nein. Wobei es gibt Gott sei Dank eben diese Wohnbetreuung und er lebt jetzt seit circa 10 Jahren allein in einer Wohnung und ab und zu wird mal geschaut. Er hat auch einen Erwachsenenvertreter, wo er 3-mal in der Woche Geld überwiesen kriegt, ganz wenig. Aber mit dem kann er so weit leben.
Aber er wollte nach Wien, oder war das?
Ja, nein, das war so, mit 9 kam er zu uns. Mit 15 war es so schwierig, dass wir für ihn was gesucht haben. Nach mehreren erfolglosen Versuchen kam er dann ins August-Eichhorn-Haus. Und es hat sehr gut funktioniert. Und die waren aber in Wien stationiert und da hat er dann auch einen Betreuer bekommen, der sich um ihn kümmern konnte mit relativ viel Stundeneinheiten, der kurioserweise überhaupt nicht aus dem pädagogischen Umfeld kam, sondern das war ein DJ, der das nebenher so gemacht hat. Und das August-Eichhorn-Haus hatte sehr unkonventionelle Zugänge zur Pädagogik und damals war das so möglich und es war wirklich erfolgreich. Also der hat ihn eigentlich durch die ärgste Zeit durchbegleitet und hat in einer WG zuerst gewohnt, im Süden von Wien. Und dann später hat er aber doch Teile der Schule fertig machen können. Also hat seine Schulpflicht erfüllt zumindest und lebt ihm jetzt schon seit einiger Zeit allein in einer Wohnung in Donaustadt.
Wie war das in der Zeit für dich als Elternteil? Ist es komisch, sich zu denken, mein Sohn ist jetzt irgendwie mit einem DJ unterwegs in ein stabileres Leben? Wie fühlt sich das an?
Ja, vielleicht ist das sowieso auch so ein Thema dann für später noch. Wenn man Pflege- oder Adoptivkinder hat, muss man ja denken, jedes dieser Kinder hat auf irgendeine Art und Weise seine Eltern verloren. Oder ob sie jetzt tot sind oder ob sie einfach nicht funktionieren und nicht da sind. Und das war bei all unseren Kindern natürlich so. Und das ergibt ja Traumata, also das ergibt ja auch das, dass du als Kind oder teilweise schon pränatal noch im Bauch der Mutter dir gewisse Überlebensstrategien zulegst, zum Beispiel eben Flucht oder Todstellen. Todstellen ist dann oft das, was bei Kindern so ausschaut wie Dummstellen oder wie eine schwere Behinderung aussehen kann, aber das gar nicht ist in dem Fall. Oder eben die Aggression, also da gibt es dann auch noch die beiden Varianten, nur das Drohen oder eben auch das aggressive Losgehen auf jemanden. Und diese Schattierungen sind natürlich alle vorhanden. Und in schwierigen Familienzeiten, das würfelt ja ständig alle durcheinander. Es ist wunderschön, aber nichts ist einfach, sage ich mal. Und in schwierigen Zeiten ist es einfach so, wir haben beide eine pädagogische Ausbildung gehabt, meine Ex-Frau und ich. Aber wir konnten uns eigentlich, du kriegst schwer Hilfe, du musst schon sehr gut argumentieren und es hängt dann auch von der einzelnen Bezirkshauptmannschaft ab. was für eine Hilfe du kriegst und ob du überhaupt Hilfe kriegst. Also wir waren in der Lage, dass wir halt gut schreiben und gut reden haben können und damit haben wir auch Hilfsmaßnahmen gekriegt. Aber das, was am meisten hilft, wären Leute, die man selber aussuchen kann. Mhm. Völlig egal, ob die eine Ausbildung haben oder nicht. Also das würde wirklich helfen. Und in dem Fall war das auch sichtbar. Beim Cäsar hat einfach dieser Philipp, der DJ, mit seinen unkonventionellen Zugängen zu ihm, der hat ihm viel mehr helfen können als jeder Pädagoge damals, weil er einfach näher dran war am Cäsar. Und später haben wir das dann noch einmal erlebt, dass wir in Graz noch in unserem Haus einfach wirklich schwierige Phasen hatten. Es war so unglaublich anstrengend, weil die Kinder halt teilweise sehr extrem reagiert haben. Die Pferde, kann ich mich erinnern, hat ihre kleine Schwester geschlagen, gekratzt, getreten, aber nicht so in dem Maße, wie man das in jeder Familie kennt, sondern das war schon sehr extrem. Da mussten wir wirklich die Kleine schützen. Und dann hat die Pferde das aber als totale Beleidigung irgendwie empfunden, wenn wir geschimpft haben mit ihr oder wenn wir die Kleine geschützt haben vor ihr. Da ist sie mitten in der Nacht im Pyjama davongerannt und x-mal bin ich ihr nachgerannt, habe sie wieder geholt. Und irgendwann einmal war ich so am Ende, habe ich gesagt, gut, wenn du jetzt wieder mal gehen musst, da ist sie in Schneetreiben rausgegangen um Mitternacht. Da habe ich gesagt, gut, also schon in dem Vertrauen, dass sie wiederkommen wird, dann musst du halt gehen jetzt. Und sie kam auch wirklich wieder. Aber es war auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mal gesagt habe, erstens kann ich nimmer und zweitens, ja, ich vertraue ihr auch. Sie soll halt mal probieren, wie das ist, wenn man da weggeht. Aber eben, um den Bogen zurückzunehmen, was wirklich hilft, sind Leute, die man vielleicht schon kennt und die auch bereit wären, zu helfen. In unserem Fall war das dann mal eine Familienentlasterin, aber nicht im Sinne des steirischen BHG, sondern wir konnten eine Dame uns aussuchen, die gerade Zeit hatte und die hat uns geholfen im Haushalt und die hat uns einfach geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, weil es so schwierig war. Du brauchst dann oft gar nicht im Erzieherischen die Hilfe, sondern du brauchst sie einfach mal so rundherum, weil es kippt irgendwann. Und so sehr ich natürlich im Sozialbereich Ausbildungen wichtig finde, ich würde es trotzdem gut finden, wenn es ab und zu auch die Möglichkeit gäbe, einfach den Pflegeeltern das in die Hand zu geben und zu sagen, das und das brauchen wir und wir suchen jetzt selbst eine Person aus, die beruflich nicht irgendwelche Auflagen erfüllen muss. Das wäre vielleicht so eine Sache, die mir einfällt, wo es immer wieder schwierig ist. Also wenn ein Kind eine Diagnose hat, also mindestens 60% Behinderung zugeschrieben bekommt, dann hast du hier in der Steiermark eben das Anrecht auf familienentlastende Dienste, FED. Aber da brauchst du jemanden mit einer adäquaten Ausbildung zum Beispiel. Das sind oft gute Leute, aber die kriegst du wieder nicht heutzutage. Und ja, das sind so gewisse Probleme, wo man ja, wenn es jahrelang schaffst du es, einen hohen Energielevel zu halten und das richtig gut zu machen mit deinen Kindern und irgendwann kippt es auf einmal und du bist völlig fertig und erledigt. Und in dem Moment brauchst du aber wen und da kannst du nicht ein halbes Jahr warten, sagen, ja, dann suchen wir wen gut Ausgebildeten. Da wäre es wirklich hilfreich, einfach jemanden nehmen zu können, den man selbst einschätzt als gut. Ja.
Das klingt jetzt schon nach einem ziemlich turbulenten Start ins Elternsein.
Ja.
Was hat sich denn verändert für dich als Elternteil, wenn du an die Zeit davor denkst? Hattest du Hobbys, denen du nicht mehr nachgegangen bist? Was hat sich in deinem persönlichen Leben verändert?
Also ich bin in einer sehr liebevollen Familie und Umgebung aufgewachsen in Graz, Maria Trost, sehr bürgerlich, ganz normal. Vater war Eisenbahner, Mutter Bauingenieurin. Und da war sowieso, zuerst war vielleicht geldmäßig nicht alles möglich, aber wir haben Urlaube halt teilweise am Zirwitzkogel verbracht und dann später am Meer ab und zu mal auf der Insel Krk. Und da war dann vielleicht so dieses erste Erlebnis, meine Schwester, Nachzüglerin, hatte sich dann herausgestellt, dass sie eine schwere Behinderung hat. Also die hat frühkindlichen Autismus diagnostiziert oder Rett-Syndrom, das ist nicht ganz klar. Und da war natürlich dann aufgrund ihrer Schwierigkeiten und ihrer mangelnden Fähigkeit, sich schnell bewegen zu können und so, da war dann das Leben zum ersten Mal völlig umgedreht, nicht? Also da konnte man nicht mehr diese Urlaube machen, wie wir sie vorher gemacht haben. Die Alpen waren unmöglich und teilweise ja mehr ging, aber das war dann auch schwierig, weil sie so Schreianfälle hatten. Und damals war noch eine Zeit, späte 70er, frühe 80er, wo du blöd angeschaut worden bist, wenn du ein schreiendes Kind hattest. Naja, und das hat sich vielleicht dann so wieder bei mir umgekehrt. Ich habe dann eine sehr bewegte Jugend gehabt und habe mir zwar mein Geld auch neben Studium verdienen müssen, aber ich habe eine Zeit lang klassische Archäologie studiert und war auf Grabungen und war aber auch recht viel in Griechenland und da und dort mit dem Motorrad unterwegs. Und also ich habe eine sehr freie, schöne Zeit erlebt dann. Und es war dann eigentlich, wie die Kinder zu uns kamen, die sind ja, bei manchen kommen sie eben durch Geburt auch recht plötzlich. Bei uns kam zuerst mal der Cäsar eben, wo wir vollmundig dieses Versprechen zuerst der Verwandtschaft gegeben haben. Ja, wir nehmen ihn, wenn er gefunden wird. Uns hat dieses Schicksal einfach berührt von diesem vermutlich daseienden Kind, was da irgendwo herumirrt in den Slums von Manila. Und da kam er wirklich zu uns. Und das war natürlich auch ein Schock, aber auch total schön. Und wir waren doch damals schon, wie alt war ich, wie er zu mir kam? 35. Und da hat sich das Leben natürlich komplett verändert, aber ich weiß, ich habe das nie so empfunden, dass das schlimm ist oder dass diese Veränderung arg ist. Und das war einfach dann diese Herausforderung. Und vielleicht kann man überhaupt dazu sagen, wenn man so in die Zukunft schaut, also einerseits gibt es natürlich Pläne und es gibt das, was, wo wir, der Lateiner hat dazu gesagt, Futurum, das ist die Zukunft, die wir planen. Wir machen Ausbildungen, wir stellen uns dies und das beruflich vor, wir entscheiden uns für ein Kind, wir haben uns ja auch entschieden, nicht? Und trotzdem gibt es diese Zukunftsströmung, die dir entgegenkommt. Also das ist dieses, hier steht der Adventskranz, also das ist dieses Adventus-Moment, sage ich mal, was einem einfach so begegnet. Nicht? Ich kriege einen Anruf, irgendjemand will ein Interview mit mir machen. Aha, ja, das ist Adventus zum Beispiel. Und da kann man Ja sagen, nicht? Man kann auch Nein sagen. Es ist wahrscheinlich auch nicht richtig, immer nur Ja zu sagen. Aber so, ich habe, glaube ich, durch die Kinder gelernt, noch aktiver und bewusster Ja zu sagen zu den Dingen, die mir begegnen. Und das war sowohl mit Cäsar natürlich, da war es klar, das wird sehr, sehr schwierig, weil der war natürlich schon 9 Jahre, wie er zu uns kam, konnte kein Wort Deutsch und. Das war klar, aber dann später mit, also 2006 kam ja die Holi zu uns aus Kambodscha. Also haben wir natürlich abgeholt und das lief ganz offiziell über eine Agentur. Aber die kam im Alter von 9 Monaten zu uns. Und das war natürlich wieder eine Veränderung, weil da hast du auf einmal ein Kleinkind oder ein Baby eigentlich noch. Und die war zuerst unterernährt und oft krank. Ja, also da war es so die nächste große Veränderung, kann man sagen. Und gleichzeitig hat dann beruflich für mich auch angefangen 2005, also um die Zeit ihrer Geburt, da haben wir von ihr noch nichts gewusst, ergab sich das, wie für meine jüngere Schwester, von der ich erzählt habe, letztlich dann wussten, die Eltern werden älter und einen Wohnplatz haben wollten und wir doch die Idee hatten, einen schönen Wohnplatz auch mit waldorfpädagogischen Elementen zu machen, zu initiieren. Also wenn ich sage, war immer eine Handvoll Leute auch dabei, die mitgemacht haben. Und in schnellen Zügen kann man sagen, wir haben da einen alten Bauernhof, also wir haben einen Verein gegründet, einen alten Bauernhof gekauft und haben das natürlich vom Land Steiermark auch anschauen lassen, ob das geeignet ist. Das Beamtenteam damals hat gesagt, ja, das passt. Dann haben wir Gelder aufstellen müssen. Das ist nicht so einfach, wenn man ein kleiner Verein ist. Und haben dann doch einige Jahre gebraucht. Und 2005 kam es eben zur Gründung. Da haben wir dann endlich den Leistungsvertrag mit Land Steiermark gekriegt und haben eben 3 Leistungsarten angeboten. Das eine war eben das Wohnhaus, vollzeitbetreutes Wohnen. Das andere war Tageswerkstätte, was jetzt Begleitung und Förderung heißt. Und das dritte waren mobile Dienste. Die haben wir auch noch immer, aber das ist eher ein kleiner Bereich bei uns. Und so kam dieses berufliche Element. Davor habe ich als Taxifahrer, Kellner, alles Mögliche gearbeitet, habe dann später eben als Behindertenbetreuer angefangen und war später fürs Land Steiermark auch als Erziehungshelfer tätig, also für verhaltensoriginelle Jungs. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, diese sozialpädagogische Arbeit. Die habe ich eben, glaube ich, 7 Jahre lang gemacht. Und dann kam eben die Gründung unserer Einrichtung. Also 2005 haben wir begonnen mit 5 Mitarbeitern und 2 rund um die Uhr Bewohnerinnen. Eins davon war eben meine Schwester. Und heute sind wir über 60 Mitarbeiter und 16 Bewohnerinnen, Bewohner und noch weitere 10, also insgesamt 26, die in der Tageswerkstätte da sind. Beruflich bedeutet das, du musst einiges wagen. Das geht ja, ich bin seit 20 Jahren jetzt Vereinsobmann. Das geht ja dahin, dass du in der Anfangszeit vor allem in irrsinniger Geldnot bist und du ständig Angst haben musst, dass das nicht eigentlich schief geht und dann sogar dein Privatvermögen dahin ist. Andererseits war es eben auch so eine erlebnisreiche, schöne Zeit, eine Gründung. Leute, die alle, die da mitgemacht haben, waren unheimlich mutig und unheimlich, es war ein schönes Gefühl auch. Und wir sind natürlich auch stolz, dass es jetzt richtig funktioniert. Wir sind jetzt der größte Betrieb in unserer kleinen Gemeinde. Ja, und ein schön gelegener Bauernhof. Haus und Leiten. Sozialtherapeutikum Steiermark ist der Trägerverein und Haus und Leiten ist eben unser Bauernhof in Dörfel, Mitterdorf an der Raab.
Der Hof, den Reinhold mitbegründet hat, befindet sich ca. 20 Kilometer von Graz entfernt. Auf den 8 Hektar Flächen leben die 16 Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, aber auch Hühner, Schafe und Esel. Alle sind auf dem Grundstück in die landwirtschaftliche Arbeit involviert. In einigen Werkstätten dürfen sich die betreuten Menschen aber auch kreativ austoben. Gemeinsam wird entweder Theater gespielt, gebacken oder gebastelt.
Ja, wie gesagt, parallel dazu eben dann die Holly, 2005 geboren, 2006 mit 9 Monaten zu uns gekommen. Dann haben wir noch immer nicht genug gehabt und gesagt, irgendwie macht es einfach auch Spaß mit den kleinen Kindern und das ist anscheinend nötig. Also zuerst hat man natürlich, wir haben gar nichts anderes gewusst als die Adoption als Modell. Und je länger wir aber in diesem Ganzen drinnen waren, haben die dann auch mitgekriegt, dass einfach Pflegeeltern gesucht werden. Und dann haben wir uns entschieden, nicht mehr Adoptiveltern zu sein, sondern Pflegeeltern zu sein. Und haben dann wirklich ziemlich schnell nach der Ausbildung, nach der kurzen 2011, ganz spontan, ich weiß nicht, das war eine Mitarbeiterfeier, da war ich auf einer Neujahrsfeier und am 7. Jänner kriege ich den Anruf, ja, sie hätten eine Mutter, die ist ohne Mutter-Kind-Pass da, anscheinend hat der nie gemacht. Sie sind jetzt draufgekommen, die darf das Kind nicht behalten aus diversen Gründen, ob wir bereit sind, dieses neugeborene Mädchen aufzunehmen. Und wir sind dann sofort hin und haben sofort Ja gesagt. Ja. Damit war eigentlich unser, wenn man von den Zukunftslinien geredet hat, war unser Futurum, unsere geplante Zukunft, haben wir gesagt, ja, das passt zu meinen Kindern. Und 2 Jahre später kam dann wirklich der Anruf, es gibt noch ein leibliches Geschwisterl, ob wir das nicht auch noch aufnehmen wollen. Und die Apollonia ist dann genau am gleichen Tag, auch am 7. Jänner, auf die Welt gekommen. Und 2 Jahre später, also es sind Geburtstagszwillinge, aber eben 2 Jahre Unterschied. Und dann war klar, ja, das passt einfach dazu. Und die Karenzzeiten haben wir damals uns so ausgesucht, wir sind dann nach Kambodscha gegangen, weil wir auch dieses Land, wo die Holi herstammt, noch näher kennenlernen wollten und vor allem, weil wir auch uns auf die Spur machen wollten, ob es da noch doch irgendwelche Verwandtschaftsdinge gibt, die wir nicht wissen. Es gibt in diesen armen Ländern alles. Also es gibt natürlich auch Das als Geschäftsmodell sind wir später draufgekommen, dass armen Familienkinder, Neugeborene abgekauft werden. Aber es gibt natürlich auch viele arme Familien, die Kinder abgeben müssen, weil sie nicht ernähren können. Da gibt es einfach kein Sozialsystem in diesem Land. So schön es ist und so fruchtbar und so viel Regen und so nett die Menschen da sind. Aber es ist auch ein ganzes Land mit traumatischen Bedingungen, weil in den 70er Jahren dort die Roten Khmer regiert haben und der Schreckensherrschaft also ausgeführt haben. Naja, und wir haben gesagt, womöglich bekommen wir eine Nachricht, die uns nicht gefällt, wenn wir nachforschen. Aber nicht nachzuforschen, dann hast du diese Nachricht permanent. Und uns war es dann doch wichtig, zu wissen, was ist. Und letztlich auch für die Holi zu wissen, was ist mit ihrer Familie. Und wir sind dann grob gesagt tagelang durch diese Dörfer gefahren, wo wir gewusst haben, also es war ein Fundort angegeben, da steht dann in einem Reisfeld gefunden. Da sind wir später dann draufgekommen, das steht bei jedem so. Also das stimmt einfach nicht. Aber wir wussten, dass dieser Ort, der angegeben war und das Waisenhaus, wo sie dann gelebt hat, die ersten 9 Monate recht nah beieinander waren. Und so sind wir dann in dieser Gegend mit einer Dolmetscherin herumgefahren und haben mit Bildern und mit Dokumenten, die wir halt hatten, mit der damals 4,5-jährigen Holi und der 1-jährigen Pferde mit dem Tuk-Tuk durch diese Gegend gefahren, 30 Kilometer südlich von Phnom Penh, und haben dann wirklich einen Bürgermeister getroffen, der sich genau erinnern konnte, er hatte nach dem Tod der Mutter, die Mutter ist gestorben an Blutungen nach der Geburt, und er hatte das Kind ins Waisenhaus geführt am nächsten Tag. Und ja, also so war das turbulent. Und nebenher natürlich dann auch der Aufbau unserer Behinderteneinrichtung. Aber ja, es fügt sich irgendwie. Und wenn man oft genug Ja sagt und weiß, dass das Leben sich auch verändern darf, weitaus weniger Freizeit, aber doch vielleicht mehr sinnvolle Zeit auch da, dann ist es schön und gut und richtig.
Es klingt, als wäre es in deinem Leben auf jeden Fall selten langweilig.
Ja.
Aber vielleicht trotzdem nochmal dahingehend, was hast du in der Zeit auch vielleicht für dich getan? Mhm. Weiß nicht. Mhm. Warst du in einem Chor? Bist du wandern gegangen am Schöckel? Okay. Was war es, was du getan hast?
Ja, viel zu selten gehe ich wandern, aber ich gehe schon spazieren mit meinem Hund. Das ist schon wunderschön hier. Also eins meiner Hobbys, die ich eigentlich habe, seit ich 18 bin, kurioserweise auch ein riesen Freundeskreis, der das auch so macht. Wir fahren Motorrad und wir treffen uns hin und wieder und schrauben. Man sieht auch da in der Wohnung, bei mir steht gerade ein kleines Motorrad, weil ich auch ein bisschen herumschraube dran. Und ja, wir sind eigentlich 2 Hände voll Freunde, jetzt wieder mehr als früher. Ich bin immer gefahren. Zwischendurch waren wir auch mal auf so Urlauben nur zu dritt, aber jetzt sind wir wieder zu 10. Und das ist schon so 2 größere Motorradreisen im Jahr und natürlich auch, wenn es Wetter zulässt, so zur Arbeit fahren natürlich, wenn es irgendwie geht, nicht mit Autos, sondern mit Motorrad. Das ist schon so eine Kraftquelle für mich auch. Nebenher natürlich aber auch lesen, ein bisschen schreiben und ja.
Und vielleicht abgesehen, du hast schon erwähnt, es wäre toll, wenn man sich Betreuungspersonal selbst aussuchen könnte.
Ja.
Gibt es sonst noch Dinge, wo große Herausforderungen in deinem Leben waren, wo du sagen würdest, da ist Verbesserungsbedarf, das sollte sich ändern, wenn es geht?
Also ich finde schon, dass gerade wenn man jetzt die Pflegeelternschaft anschaut hier in Österreich, sie suchen wirklich Pflegeeltern wie verrückt, aber von den Mitteln her wird es nicht sehr wertgeschätzt. Etwas besser als früher, aber ja, mir ist schon klar, dass man so ein Gesamtbudget immer sehen muss und es muss sich irgendwo ausgehen. Aber im Behindertenbereich kenne ich das ja relativ gut. Da finde ich zum Beispiel, dass die Werkstätten relativ, also in der Steiermark, relativ gut finanziert werden. Die Tagsätze für unsere Leute sind so, dass es sich ausgeht, qualitativ hochwertige Arbeit zu machen, sage ich mal. Im Wohnen, im vollzeitbetreuten Wohnen, also das sind komplette Schwachsinnige, die sich das überlegt haben. Also die nehmen vielleicht auch so ein, wir haben vor allem, es gibt dieses Einteilungsmuster mit leicht, mittel, hoch und höchst, wenn man die Behindertengrade anschaut, vom Land Steiermark aus. Und wir haben nur hoch und höchst und da ist ein qualitativ hochwertiges Wohnen kaum machbar eigentlich mit diesen Tagsätzen. Da bräuchte man viel mehr Personal. Und genauso ist es eben bei den Pflegeeltern. da wird lang immer, jetzt wird in Wien wird schon Werbung geschaltet, habe ich gesehen. Also ich glaube, wenn man nicht so sehr ins Marketing geht, sondern das Geld eher wirklich in die Pflegefamilien steckt oder sagt, diese oder jene, wir müssen ja um alles, also wir haben das große Glück, dass unsere Bezirkshauptmannschaft zum Beispiel die Waldorfschule Karl Schubert zahlt für unsere beiden Mädels. Aber da gibt es immer auch spezielle Diagnosen und da haben auch wir uns gekümmert darum, dass es sichtbar wird, dass was schwierig ist. Aber wenn jetzt eine Pflegefamilie das nicht so gut kann oder nicht so gut darstellen kann, wie es ihnen geht, ich finde, da müsste noch mehr, also nicht immer nur Geld, aber ich glaube, man kann mit wenig Geld, wenn man das auch richtig, diese Prozesse gut regelt, wie kommst du dann zu Hilfen? Dann ist das, kostet es gar nicht so viel Geld, aber es ist möglich, dann den Familien zu helfen. Und das, ich meine, es gibt Dinge, die gut laufen. Ich bin in einer sehr guten Pflegeelternrunde, da geht man monatlich hin. Das ist eine Art Intervision, wo man sich austauscht mit anderen Eltern. Das finde ich sehr wertvoll, zum Beispiel. Das ist ganz toll, dass es das gibt. Aber wenn du jetzt auf einmal merkst, neuer Arbeitsplatz der Tochter, schwer zu erreichen, öffentlich, zum Führerschein, da musst du extrem kämpfen, dass da ein bisschen was dazu gezahlt wird oder so. Mhm. Und jetzt sind wir letztlich aber nicht unterhaltspflichtig, nicht? Sondern wir sind ja die einspringen. Und Pflegeelternschaft ist weit günstiger als ein Kinderheim und natürlich auch weit erfolgreicher eigentlich als Modell. Manchmal geht es nicht anders, ja. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass mehr Geld da ist, aber dass immer dieses Geld insofern effizienter eingesetzt wird, dass man die Eltern fragt, was sie brauchen und nicht die Psychologen.
Ja, ich glaube, da sind auch viel mehr Flexibilität und individuelle Lösungen nötig, ja, genau, weil ja jedes Kind ist anders, jede Eltern
genau so ist schafft es ja. Anders. Ja, ja.
Wir kommen jetzt Richtung Ende unseres Podcasts und ich würde dich gerne fragen, wenn du zurückblickst auf das Ich, vielleicht in dem Moment, wo du erfahren hast, wenn der Flug landet, dann bin ich Papa. Mhm. Was würdest du jetzt deinem Ich damals sagen? Welchen Rat würdest du ihm auf den Weg geben?
Ich denke gerade so an diese erste Nacht. Wir haben ihn abgeholt am Nachmittag am Flughafen und haben eine Nacht übernachtet bei den Großeltern von ihm. Das ist mein Onkel, die hatten eine Wohnung im ersten Bezirk in Wien. Und er war natürlich total aus dem Wind und ist dann irgendwann um 2 in der Früh wieder aufgewacht. Und ich hatte da nur ganz leichten Schlaf, sofort gemerkt, aha, wie die Stewardess gekommen ist und ihn übergeben hatte am Flughafen, hat sie gesagt, halten Sie ihn fest, der läuft Ihnen davon. Und es war wirklich, also der für den Cäsar war Flucht einfach das, was ihm das Überleben gesichert hat. Und ich bin dann mit ihm durch das nächtliche Wien gegangen und der hat die ganze Zeit Kotsche, Kotsche gerufen. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich bin dann später draufgekommen auf Tagalog in der Sprache der Philippinen, heißt das einfach Auto. Also wir haben noch das Wort Kutsche, nicht? Und das ist sehr ähnlich, dem kommt wohl aus dem Spanischen, glaube ich. Und ich war damals wirklich so, was meint er jetzt? Ich habe ihn einfach nicht verstanden. Und so zu sagen, diese verbale Kommunikation ist ganz in der Anfangszeit, es ist gar nicht so wichtig. Nimm ihn an der Hand, schau, dass er nicht davonläuft, sei stark. Vielleicht das in dieser total ersten Anfangszeit würde ich mir zurufen. Passt schon, du machst es eh ganz gut. Im Nachhinein habe ich dann gesehen, ja. Es gibt viele Abzweigungen und man macht auch viele Fehler als Eltern und auch bei dieser Einrichtungsgründung, von der ich erzählt habe. Aber wir haben irgendwie die richtigen Fehler gemacht, sage ich mal. Und wir haben vielleicht nicht jeden Fehler dann gleich 2-3 Mal gemacht. Also nirgends kann man so viel lernen wie als Eltern. Und natürlich beruflich auch, da lernt man auch wahnsinnig viel. Ich glaube auch, dass ich nicht so ein Vater geworden wäre und auch nicht so ein Einrichtungsleiter oder eben Vereinsobmann, wenn ich nicht diese Erfahrungen gehabt hätte, als Kellner, als Barkeeper und als Taxifahrer zu arbeiten. Also da habe ich auch Demut gelernt, aber auch mich durchzusetzen. Also einerseits bedienst du Gäste oder bist Chauffeur für Gäste, aber du hast manchmal auch Unangenehme. Und da geht es dann auch darum, in dem Moment auf einmal mal zu wechseln und zu sagen, so, ich bin langfreundlich, aber ich weiß mich auch durchzusetzen, wenn es jetzt nicht mehr geht. Und das brauchst du mit Kindern. Und das brauchst du da mit Behörden, sage ich mal, und Firmen und diese Mischung, ja.
Ja, die Mischung macht es ja in deinem Leben.
Genau.
Vielen Dank dir, Reinhold,
danke für
dieses sehr spannende Gespräch. Und wir bedanken uns auch bei den Casinos Austria für das Sponsern dieser Folge. Und dann sage ich Tschüss und Baba bis zur nächsten Folge von Pflegende Eltern – Lebensgeschichten.
Danke.
Danke dir.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.
Wir bedanken uns auch beim Department Medien und Design der FH Ioneum für die gute Zusammenarbeit in der Neugestaltung unseres Podcasts.